grüße euch, liebe Sportsfreunde, zu einer neuen Ausgabe vom Fitness-Anleitung-Podcast mit meiner Wenigkeit und dem Julian am Start. Julian, wie läuft's? Hast du noch was zu essen bekommen die letzten Tage oder bist du schon im tiefsten Diät-Delirium, ja, dass du überhaupt nicht mehr denken kannst?
Ja, also langsam wird's crispy. Also ich habe hier zum einen, ganz wichtig, immer aus dem MyProtein-Shaker trinken und Inhalt ist koffeinfreie Cola Zero. Das ist mein eines Grundnahrungsmittel und das andere sind dann hier not sponsored Kaugummis von extra Citrus Professional White, die nach nichts schmecken nach 10 Minuten. Ja, keine Ahnung. Ich habe schon vor der Aufnahme gesagt, ich bin ein bisschen neben der Spur. Schon die letzten Tage irgendwie ist öfter mal schwindelig und öfter mal so ein bisschen, dass man sich so denkt, ja, eigentlich hätte ich jetzt auf nichts Bock, außer mich hinzulegen und zu schlafen, aber wenn du deine 2500 Kalorien essen willst und noch abnehmen möchtest, dann musst du leider ins Training gehen und auch am besten noch ein paar Steps machen. Ja, es ist nicht ganz einfach, aber
musst du deine Need erhöhen.
Meine Need,
genau. Kauf dir einen Windhund, dann rennst du immer um Häuserblock
rum. Ohne Spaß, ich kann jetzt alle Menschen nachvollziehen, die sich wirklich so, ich meine, bei euch war es ja, Taco ist ja wie lang schon bei euch?
Anfang Corona. Also wir haben, Corona kam jetzt, da dachten wir, dann müssen wir handeln.
Exakt.
Da machen wir richtig einen Corona-Hund und dann gucken wir, ob wir ihn danach noch gebrauchen können. Ne? Für die Corona-Zeit jetzt erstmal.
Ich werde ihn, sollte irgendwann nochmal in Wettkampf kommen, auf jeden Fall zum Steps machen, missbrauchen, wenn ich mal in Berlin sein sollte. Nee, aber, ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn du einen Hund brauchst, die Mutter vom Taco, die ist jetzt wieder, kriegt wieder neue Babys. Also quasi könnte man jetzt ein Jahr später ein Geschwisterkind vom Taco ergattern.
Das ist so.
Also überleg dir.
Also,
können wir reservieren für dich.
Tatsächlich war auch meine Überlegung mir, weil ich jetzt 100% selbstständig bin seit 3 Tagen. Ich habe ja meinen Werkstudentenjob, den ich noch hatte, der ist jetzt ausgelaufen, den habe ich auch nicht verlängert so und jetzt bin ich Fulltime Teamfitnessanleitung und selbstständig unterwegs und das ist natürlich eine coole Sache, weil man natürlich auch seine Arbeitszeiten relativ flexibel legen kann und dann auch, merkst du ja auch als Selbstständiger, auch ja, einem Hund auch gerecht werden kann, wenn man es denn möchte und ich habe mir tatsächlich auch jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer mehr überlegt, ob es nicht auch eine coole Sache wäre, vielleicht mal über ein Haustier nachzudenken. Weil ich wollte
Papagei ist ganz cool, da kann ich mal alles nachplappern. Ja. Er kann dich erinnern, so Meal Prep, weißt du?
Meal Prep!
Das ist am nächsten Tag genug.
Ohne Witz.
In der Tupperdose hast.
Nimm dein Kreatin, Julian, vergiss es nicht. Ja, weil ich hatte in der Kindheit immer schon Wunsch, eigentlich mir einen Hund zu haben. Und meine Eltern waren da nicht so begeistert von. Das höchste der Gefühle waren mal 2 Zwerghamster. Hat sich rausgestellt damals, die sollte man nicht unbedingt in einem Käfig zu zweit halten, weil die sind Einzelgänger und haben sich dann leider auch gegenseitig umgebracht. Also das war nicht so schön. Aber das ist nicht das Thema, ne? Es geht ja darum, jetzt so ein Hund wäre schon ganz cool. Man muss rausgehen, man muss ein paar Steps machen, man muss seinen Arsch hochkriegen. Aber sich jetzt nur den Hund zu holen, weil Corona und weil Wettkampfprep und weil man mehr Schritte machen muss, ist so, ich glaube, nicht der richtige Ansatz. Aber weiß ich nicht, wenn das alles läuft nach dem Wettkampf irgendwann mal, wenn man dann angekommen ist, wieder alleine wohnt und alles so ein bisschen mehr seine Routinen geht, ich wäre voll dabei. Und weil du es angesprochen hast, auch mit der Mutter von Taco, ich bin halt eher so der Fan von etwas größeren Hunden. So, ich glaube, da scheiden sich einfach die Geister. Manche legen da Wert drauf, manche wollen halt wirklich einen, ja, größeren Hund haben, so à la Australian Shepherd oder vielleicht auch in Richtung Collie mäßig, die jetzt nicht ganz so groß sind, aber Golden Retriever Größe wäre schon eine coole Sache. So, ich weiß, die sind auch noch mal anspruchsvoller, aber deswegen meinte ich ja auch, da muss man sich dann separat Gedanken machen. Und dann wäre das mal eine coole Sache, so, weil man ist, man hat die Zeit und ich will unbedingt einen haben. Also mein Herz sagt ja, der Verstand noch nein, aber gucken wir mal.
Naja, ich sag dir, lass es.
Ja?
Ich meine, bei mir ist ja so, apropos großer Hund und bla, meine Freundin wollte den ja hauptsächlich haben. Da habe ich dann gesagt, okay, ich find's ja auch nicht schlimm, ich mag ja auch Tiere. Aber es ist auch ganz gut, wenn du nicht immer Gasse gehen musst, sondern teilen kannst. Sonst müsstest du schon 5, 6 Mal am Tag mindestens raus. Dann will der noch spielen. Also dann musst du eigentlich schon so 2, 3 Stunden mindestens am Tag draußen einplanen, jeden Tag. Und die musst du halt erstmal nehmen, 2, 3 Stunden, ne?
Genau.
Und ich bin froh, dass bei mir ist jetzt ungefähr, ich bin ja auch nur, bei mir ist es auf den ganzen Tag verteilt vielleicht 1 Stunde, ich bin so zweimal draußen und dann vielleicht zwischendurch nochmal. Aber hätte ich das jetzt alleine hier so quasi, ne, am Bein, dann, nee. Vor allem, also ist es cool, aber du musst dich halt voll drauf einlassen. Also gerade du bist ja auch nochmal 10 Jahre jünger. Ich würde erstmal drauf scheißen und sagen, ey, das kannst du immer noch mit Familie später machen, weißt du? Weil ich an deiner Stelle, ich würde nochmal mehr reisen. Was machst du denn, wenn du reist? Klar, du kannst ihn mal 1, 2 Wochen abgeben, aber du kannst ihn auch nicht 2 Monate abgeben, weißt du? Das nimmst du dir alles so ein bisschen im Vorweg. Es gibt zwar immer Möglichkeiten, aber am Ende ist es auch nicht cool, den Hund länger als 1, 2 Wochen mal abzugeben. Vor allem brauchst du ja auch jemanden, wo du wirklich vertrauen kannst. Und am Ende ist es auch so, wenn du den Hund dann irgendwann hast, dann willst du ihn vielleicht auch gar nicht mehr so lange abgeben, weil du ihn selber vermisst, so. Und dann, ne, das ist so, würde ich erst später machen, wenn du wirklich auch dann vielleicht Familie oder Freundin und dann so alles schon mal gemacht hast, alles schon mal raus warst, mal einen Monat hier, mal einen Monat da, vielleicht mal eine kleine Weltreise gemacht hast, dann ist
Ja.
es vielleicht cooler. Also würde ich jetzt so als
Voll,
Empfehlung
also
aussprechen.
voll, also aus deiner Sicht kann ich auch diese Denkweise voll verstehen. Ich bin halt nie der Reisemensch gewesen. Bodybuilding ist halt alles in meinem Leben so, wenn ich das jetzt mal so
Ey,
sagen
du
kann.
verpasst was, verbinde das,
Ich
du musst das
weiß, ich
machen.
glaub's
Julian
dir.
ist
Ich
bescheuert.
vielleicht denke ich in 3, 4, 5 Jahren auch noch mal anders. Aber momentan ist halt das so niedrigste Priorität überhaupt. Mich treibt so überhaupt gar nichts jetzt gerade weg.
Geht ja jetzt auch nicht, aber wenn
Geht
es
auch
wieder
nicht.
geht.
Klar, aber ich sag mal so, dann habe ich lieber 1, 2 Wochen ein Hotel irgendwie, wo ein geiles Gym um die Ecke ist, wo ich mich da auch nicht dann dazu zwingen muss, nicht zu trainieren, weil das, du kennst es ja auch, du brauchst ja auch deinen Sport irgendwo, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein. Und Sport ist ja keine Arbeit, das ist ja Urlaub auch irgendwo du, für deine Seele. Du brauchst das einfach und
Aber das
da
geht
kann ich mich
immer.
noch
Guck mal,
nicht
ich
von
war.
vorlösen. Das ist so.
Das geht immer. Also, egal wo du bist, ob du Hotel oder nicht, also du hast eigentlich, denn du bist irgendwo am Arsch der Welt, irgendwo im Nepal, so im Himalaya oder so, dann wirst du wahrscheinlich kein Fitnessstudio um die Ecke haben oder irgendwo in der Savanne in Afrika wird es wahrscheinlich auch schwierig. Aber sonst hast du ja, es gibt ja überall Fitnessstudios in jeder Stadt. Also, wir haben es immer, du kannst auch, nur in Deutschland ist es halt manchmal ein bisschen schwierig, aber in jedem anderen Land kannst du eigentlich dir eine Tageskarte holen oder eine Wochenkarte. Da bin ich immer so, ne, gehst du morgens halt, direkt nach dem Aufstehen, gehst halt früher als sonst, gehst du hin um 7 oder 8, machst deine Stunde Sport, holst dir so eine Tages- oder Wochenkarte und dann hast du den ganzen Tag frei, kannst dir die Stadt angucken oder was auch immer, sammelst auch noch Schritte, also ich hatte noch nie bessere Form als in meinen Urlauben, weil ich einfach am Tag auch nochmal 20 Kilometer durch die Stadt gelatscht bin, zu dem Training, da kamen richtig die Adern raus, du, und dann kannst du am Ende auch noch des Tages fressen, was du willst, kannst dir jede Leckerei dort gönnen. Und du kriegst nur den Mordspump am nächsten Tag.
Vielleicht bringst du
Also,
mich nochmal auf den Geschmack.
USA wäre vielleicht so ein Ding. Da hast du ja überall Fitnessstudios. Da kannst du an jeder Ecke. Da machst du einfach mal, an deiner Stelle würde ich das machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in New York warst, aber machst einfach mal so einen Monat in New York. Da hast du ja, in jedem Stadtteil hast du 100 Fitnessstudios. Ist auch geil, einfach mal woanders zu trainieren. Also, finde ich, kommst du mit anderen Leuten in Kontakt. Du
Voll.
bist ja da auch in meinem Gym, so dass du mit den Leuten quatschst, ist ziemlich geil. Und dann gibt es auch andere Proteinriegel und anderes Eiweißpulver. Und dann ziehst du einfach jeden Morgen durch und dann tagsüber gehst du durch die Stadt. Also, wenn ich du wäre, ich würde das sofort machen, ey. Beste, was du machen kannst. Kannst du ja auch wirklich so, also kannst du auch wirklich komplett verbinden mit dem Fitness.
Ja, also ich bin mir auch sicher, dass ich da noch umdenken werde in den nächsten Jahren. Momentan ist es halt einfach noch schwierig, sich das vorzustellen. Ja, weil ich halt schon sehr in meinen Routinen aufgehe, wie halt jeder Bodybuilder. Also ich kenne jetzt keinen Profi-Bodybuilder, der jetzt, also zum Beispiel die man jetzt kennt hier in Deutschland auch, auf Fitness-YouTube oder auch Natural Bodybuilder, die das halt so leben wie ich. Und gleichzeitig das noch so mit 2, 3 Monate Weltreise oder so vereinen können oder wollen. Dass man das
Das
irgendwann mal
kannst
macht in irgendeinem Lebensabschnitt, wo man sich bewusst dafür entscheidet, jetzt ist
Frag dich
mal.
mal, Julian, wenn ich dich eben unterbreche, wieso die das nicht machen? Weil du kannst ja nicht überall auf der Reise eine Spritze in den Arsch jagen. Das
Okay,
Problem hast du ja
natürlich,
nicht.
natürlich, das stimmt auch, ja. Gut, nee,
Alle, die nachhelfen, können natürlich nicht reisen, weil wie wollen die an ihr Zeug kommen? So, das ist halt das Problem bei den meisten. Wieso die auch nie, du siehst ja viele, die komischerweise nie Urlaub machen oder selten. Da ist das eins der Probleme, auf jeden Fall. Die fahren dann halt nur im Auto ein bisschen rum in Deutschland oder bla. Aber wenn du halt wirklich reist, also es gibt ja auch ein paar. Vielleicht kann man an da den Naturalstatus erkennen, an Leuten, die reisen und die nicht reisen.
Verdammt, was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich nicht reise? Nein.
Nein, also, aber also, ja. Da machst du dir was kaputt, wenn du das nicht nutzt, wirklich. Weil irgendwann schaffst du es nicht mehr, ich würde es sofort machen. Klar, jetzt ist eh, aber dann hast du ja wahrscheinlich noch ein halbes Jahr Zeit, drüber nachzudenken, bevor du sowieso wieder reisen kannst. Sonst nehme ich dich mal mit, man könnte ja auch mal so eine, ey, es gibt, ohne Witz, es gibt nichts Geileres, da machst du einfach mal ein paar Wochen irgendwie, was ich mir auch überlegt habe, würde ich auch mit Freunden machen, wie auch immer, holst dir ein Auto, fährst die Ostküste hoch und bei jedem Stop suchst du dir einfach ein Gym dort, das ist doch ziemlich geil, auf dem Weg nach Kanada, guck mal, oder, das ist so geil, überall, wo ich jetzt war, war ich auch immer in einem Fitnessstudio, ob das in Montreal war, in New York, in verschiedenen Gyms, in Miami, in Bangkok, in Phuket, und das ist eigentlich ziemlich nice, weil du siehst auch da, also du lernst ja dann Leute kennen, wenn du so, sag ich mal, im Urlaub bist, du sprichst ja relativ selten irgendwelche Fremden an, sei denn du bist abends in der Bar und an der Party, aber das mache ich ja nicht. Und ich komme dann in Kontakt zum Beispiel mit Fitnessstudio, mit den Leuten vor Ort, dass du da mit den Leuten quatschst und das ist eigentlich ziemlich cool. So, also das würde ich dir voll empfehlen, richtig geil. Es gibt nichts Besseres, als so eine Reise mit Fitness oder mit Bodybuilding zu verbinden in meinen Augen, weil das ist richtig, richtig geil. Oder in Baltimore, ich bin jeden Morgen, da war ich mit meinen Eltern, das war noch schwieriger, die wollten immer schon um 10 Uhr oder so oder um 9 Uhr zum Sightseeing, ne? Und das war für mich die Hölle, weil ich musste ja immer mein Training reinkriegen. Ich war mit denen ungefähr einen Monat, ich war mit meinen Eltern einen Monat erst Baltimore, dann waren wir Vermont, da wo Ben & Jerry's herkommt, da in so einem komischen Kaff irgendwo auf so einem Bauernhaus. Und dann sind wir weiter hochgefahren über ein paar Zwischenstopps nach Montreal, nach Kanada. Und ich schwör's dir, und Boston haben wir auch mitgenommen und so. 4 Wochen waren wir unterwegs. Richtig so ein Roadtrip mit Eltern, so wo ich vorher auch genau den Gedanken hatte wie du. Ich konnte mich gar nicht richtig drauf freuen, weil ich dachte, scheiße, du wirst es ja nie schaffen, dort deine Routine, dein Training durchzuziehen. So. Und weißt du was? Ich habe in den 4 Wochen jeden Tag trainiert. Und bis auf 2 oder 3 Ausnahmen in diesem Bauernhaus, da wo ich mein TX auspacken musste, weil da nichts war, habe ich auch im Gym trainiert, weil ich immer ein Gym gefunden habe. Und dann musst du dich halt den Umständen anpassen. Und das ist ja die eigentliche Challenge, dass du nicht immer gemütlich zur gleichen Uhrzeit, bla bla, deine Routine nachgehen kannst. Sondern dann merkst du erstmal, wie sehr du deinen Sport liebst und deine Leidenschaft, dass du alles dafür tust, deine Stunde Training hinzukriegen. Irgendwie, weil du dich anpassen musst. Und ich bin dann wirklich, ich weiß noch, in Baltimore bin ich wirklich um 7 Uhr morgens der Erste im Gym gewesen, obwohl das überhaupt nicht meine Zeit ist und ich bin überhaupt nicht der Typ. So, aber ich bin dann um 7 Uhr morgens durch dieses Ghetto da gejoggt und hab dann mir irgendwie ein bisschen Koffein eingeworfen, hab mir Musik drauf gemacht und hab trotzdem durchgezogen. Das war eigentlich ein geiles Gefühl. Das sind dann so ganz andere Gefühle, weil du merkst, dass, wenn du was liebst, dann machst du es immer, egal wo. Deswegen den Gedanken, dass du es nicht machst, du wirst ja den Drang haben, es machen zu wollen. Dann wirst du auf jeden Fall einen Weg finden. Und Gyms gibt's überall. Und das ist eigentlich ein geiles Gefühl. Das macht richtig Laune.
Ja, du hast mir doch schon mit deiner Rede hier so ein bisschen Bock drauf gemacht. Also ich,
oder in Kanada ein Gym. Geiles Gym war das. Also es ist auch wirklich so, dann siehst du mal in verschiedenen Ländern, so wie die ihr Gym dort haben. Oder dann gehst du halt, das ist auch ganz geil. In Kanada war sogar geil. Da gab's halt das mit diesen Tageskarten nicht. Und dann habe ich mit ihm diskutiert und ich konnte eine Woche in Montreal umsonst trainieren. Das war Gastfreund, der hat mich einfach umsonst trainieren lassen, der Chef dort. Das war auch ziemlich nice. Er hat gesagt, ja, hier, it's for free, mach hier, so, weißt du, und das war auch geil. Also du lernst dann auch coole Leute kennen einfach. Und dann hast du auch an jedem Gym immer diesen Kühlschrank mit diesen Ready-to-Drink-Dingern. Und dann hast du da auch neue Drinks, die du testest. Das ist eigentlich cool, also ich habe es immer voll gefeiert. So, ne, also es geht schon immer.
Schau mal.
Ich krieg jetzt immer noch, das Einzige, was nervt, aber es ist irgendwie auch lustig, weil dich das erinnert. Du musst dich halt oftmals, wenn du auch für so ein Tages- oder Wochenkarten, dich natürlich registrieren mit E-Mail. Und ich kriege jetzt immer noch aus allen Gyms der Welt irgendwie alle 2, 3 Tage Newsletter. Immer so E-Mails, Newsletter. Aus auch in England, wo ich in Manchester war. Aus allen Ländern kriege ich immer noch Newsletter für, ja, wo bleibst du und so, komm mal wieder zurück und so, weil du dich ja immer anmelden musst. Aber es ist eigentlich lustig.
Ja, also nochmal, ich kann es mir halt im Moment wahrscheinlich auch geschuldet der Wettkampfdiät und diesem Tunnelblick, den ich jetzt momentan habe, nicht so vor Augen führen, wie ja, ich das mal 100% genießen kann, Flexibilität da auch einkehren lasse und mich darauf einlasse. Aber an sich ist das natürlich, wenn du das jetzt so beschreibst und dass du es auch auf die Reihe gekriegt hast, auf jeden Fall eine coole Sache. Man muss es dann halt auch so auslegen, ne? So ein bisschen zumindest. Und dass sich das dem bewusst sein und vielleicht auch mal Kompromisse eingehen oder bereit sein, Kompromisse einzugehen. Und sich da auch ein bisschen unterordnen dem ganzen Erlebnis, das man dann auch hat. Weil wenn man sich darauf nicht einlassen kann oder sich da selbst Steine in den Weg legt, dann ist es so eine Reise, macht es die Reise nicht unbedingt besser, also oder schöner, ne? Also man muss das
ja,
schon.
Ja, die Kopfschmerzen machst du dir eigentlich nur vorher.
Genau.
Das ist ja das, was du gerade machst. Du denkst, es geht nicht, bla. Klar, also ich muss eins sagen, ein Riesenvorteil für mich beim Reisen auch ist, also für mich gibt es da immer nur Vorteile beim Intervallfasten, ja. Weil so das Problem kriege ich hier zwischendurch irgendwo auch hier irgendwo was Geiles zu essen, bla, das habe ich ja nie. Mir war ja immer bewusst Intervallfasten, ich nehme tagsüber meine Aminos, da kannst du ja einfach ein paar Kapseln oder Tabletten aus Deutschland mitnehmen. Das ist ja nicht illegal, die Aminosäuren mitzunehmen oder holst sie vor Ort, gibt es ja überall auch Supplements, du hast einfach so eine Dose für die Woche, dann hast du deine Aminos tagsüber und abends was Geiles zu fressen mit genug Eiweiß findest du ja überall, das ist ja nicht das Problem. Also das findest du selbst in Afrika oder so. Ich weiß noch, wir haben im Maasai-Dorf, haben wir abends einfach aus so einem Plastikeimer eine halbe Ziege und Bohnen gefressen. Hat ja auch mal ein Eiweiß. So, da sind zwar noch die Eier drin rumgeschwommen in diesem Plastikeier, die musst du ja nicht essen, oder die Augen. Aber ja. Kommst auf dein Eiweiß. Also,
ich überlege mir das. Und wie gesagt, wenn ich mal in Berlin bin und alles wieder seine geregelten Abläufe geht, so halb zumindest. Warum nicht mal nach Portugal oder so im Team Fitnessanleitung für ein paar Tage und dann lasse ich mich mal drauf ein und gucke mir das mal an und dann bin ich vielleicht viel weltoffener als jetzt noch.
Portugal ist aber auch ein richtig geiles Schirm, wo wir da waren.
Ja. Ja, ey, ich bin vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen Kontext schaffen, ein bisschen gebrandmarkt, einfach weil ich direkt nach dem Abi auch so eingestellt war, hey, alle gehen reisen, alle gehen weg, alle bla, 2017 war das, oder nee, 2016 sogar, Ende 2016. Und dann bin ich für 2 Wochen alleine nach London gegangen, weil ich England immer cool fand so und London eigentlich so in meinem Kopf zumindest als coole Stadt galt, aber es war halt kalt, es war Winter, es war ultra eklig und ich natürlich voll damals gestartet mit Bodybuilding, Fitness, habe schon den Wettkampf in langfristiger Aussicht gehabt und war voll, also fanatischer konnte man nicht sein zu dem Zeitpunkt. Da würde ich mich jetzt sogar noch als lockerer beschreiben, was Training und rationaler beschreiben, weil es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal ein Restday mehr machst. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal eine Einheit nicht hittest oder weiß ich nicht, es dir nicht mehr möglich ist, mit deinem besten Equipment und den besten Möglichkeiten zu trainieren. Aber damals war das irgendwie ganz, ganz schlimm und dann war ich 2 Wochen dort alleine in Hostels und war echt der unglücklichste Mensch, weil ich nur das Training im Kopf hatte und die ganze Atmosphäre dort, die ganzen Sightseeing-Touren, die man dort machen kann, die Städte außerhalb, vielleicht auch mal eine Reise in den Norden Englands irgendwie zu machen. Ich konnte.
Aber das Julia, alles. Das ist dann schon ein bisschen gestört.
Absolut, 100%, das ist ultra gestört und das ist nicht gesund und das wird für jeden hier jetzt auch sehr verstörend wirken, weil so macht man sich sein Leben einfach kaputt. Ich sag mal so, jetzt ist einfach Bodybuilding richtig krass im Vordergrund. Ich bereite mich auch gerade auf einen Wettkampf vor, wie krass im Vordergrund kannst du stehen als jetzt. Ich glaube, mehr geht fast nicht. Aber ich habe mir auch gesagt, nach diesem Wettkampf, wenn das alles so stattfindet, wie es stattfinden soll, hoffentlich, wird das auch erstmal für die nächsten Jahre der letzte gewesen sein. Weil ich halt es mir einmal noch beweisen wollte, gucken wollte, wie weit kann ich mich wirklich, wenn ich bis ans Äußerste gehe, treiben. Das war so die Challenge für mich in diesem Kontext jetzt. Ob ich da jetzt 2. oder 6. werde, ist mir auch egal. Aber danach wird das runtergefahren und das Ganze mehr mit Arbeit, Alltag und Zwischenmenschlichkeit kombiniert und vereinbart. Weil viele Sachen leiden schon sehr krass drunter, wenn du das so heftig durchziehst und so für dich in den Mittelpunkt stellst, wie auch gerade angesprochen, zum Beispiel Reisen. Und nur um das noch auszuführen, damals halt nach dem Abi war ich dann 2 Wochen dort und konnte halt nichts genießen. So. Ich war in diesem Hostel da alleine, so kannte niemanden. Das Einzige, was mich glücklich gemacht hat, war das Training. Das Wetter war schlecht. Ich konnte super schlecht mich verständigen, also so Englisch, klar, kann man, aber jetzt so wirklich mit Native Speakern zu reden, war auch ultra kacke und schwierig für mich, so das erste Mal. Hat mich abgehärtet, die Zeiten, hat mir gezeigt, worauf ich in den nächsten Jahren, und die Jahre liegen jetzt hinter mir oder sind jetzt noch im vollen Gange, was mir dann wirklich wichtig ist, so. Und das ist halt nicht feiern, kein Alkohol, nicht irgendwie großartig reisen, so, was schade ist, ne, aber das kommt vielleicht in Zukunft noch mehr. Aber jetzt, nach dem Wettkampf, habe ich mir auch wirklich gesagt, bin ich mal ein bisschen lockerer und dann schauen wir mal, was passiert.
Ich sag mal so, eigentlich ist es ja jetzt auch die richtige Zeit für das, was du machst, weil du kannst ja gerade nicht viel machen. Ich habe auch gestern noch so noch gesagt, so irgendwie ist es gerade so voll traurig. Bei mir auch, also bei dir ist gerade so der Fokus aufs Bodybuilding. Bei mir ist gerade so neue Geschäfte aufbauen, viel arbeiten, irgendwie sich was aufbauen, ist gerade bei mir im Fokus. Aber du machst es und du siehst auch, das läuft auch finanziell immer besser und du denkst, ja, verdienst echt gutes Geld gerade. Aber dann kommst du also gerade an den Punkt, vor allem ich jetzt auch so, dass du merkst so, ja, ist cool, das läuft alles super und es wird immer besser und verdienst immer mehr und machst hier Umsätze und bla. Aber dann merkst du so irgendwie, das erfüllt dich null, weil so du denkst, ja, jetzt hast du Geld, aber was ist jetzt besser? Eigentlich nix in dem Moment. Klar, du kannst dir dann gerade zumindest jetzt im Moment, das Einzige, was du damit machen könntest, dir materielle Dinge kaufen. Aber da bin ich auch immer so, wenn ich mein iPhone habe, mein iMac, meine gute Kamera, wo ich mit arbeiten kann, weil das ist für mich im Vordergrund, so dann bin ich wunschlos erfüllt eigentlich, weil dann brauche ich nichts mehr. Ich brauche kein dickes Auto, ich bin der Typ, der keine Rolex braucht, ich brauche keine Markenklamotten. Das bringt mir alles gar nichts. So, da habe ich überhaupt nichts von, da sehe ich mich null und das bringt mir nichts. Und wenn ich dann so an dem Punkt bin, also ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, eigentlich auch schon vorher, also ich sehe, es ist immer gut für deinen Kopf, wenn du merkst, dass es finanziell gut läuft, aber das heißt in dem Moment nicht, dass du mehr Geld brauchst oder mehr ausgibst. Weißt du, was ich meine? Also ich hatte auch vorher eigentlich genug Geld, um all das zu erfüllen, was ich haben will. So, aber irgendwie ist es so traurig, wenn du merkst, so auf der einen Seite es läuft gut und du denkst, du musst immer mehr machen, auf der anderen Seite merkst du, aber du brauchst ja eigentlich gar nicht mehr. Also und dann kommt diese Sinnlosigkeit darin, dass du denkst so, ja, klar, du musst dir was für die Zukunft aufbauen, sicher und so, ne? Du brauchst ja eine Absicherung in ein paar Jahren, vielleicht musst du auch ein bisschen vorlegen, aber jetzt in dem Moment bist du einfach nur so eine Maschine, du arbeitest und arbeitest und arbeitest, aber eigentlich dein Leben wird dadurch nicht besser. Klar, du hast, solange du halt natürlich genug zu essen hast und nicht hungern musst und dir so deine Alltagswünsche erfüllen kannst, aber darüber hinaus wird nicht mal viel passieren, so weißt du. Ich glaube nicht, dass du mehr Glück hast, wenn du ein dickeres Auto vor der Tür hast, du wirst nicht mehr Glück haben, wenn du das versuchst zu toppen, materiell, weil materiell Dinge toppen, die eh schon okay oder gut sind, wird dich nie glücklicher machen. Und dann denke ich mir so, boah, jetzt hätte ich jetzt mal 2.000, 3.000 Euro auf jeden Fall gerade übrig. Wie geil das jetzt wäre, einfach Urlaub machen zu können. Aber das geht halt nicht so, weißt du? Und dann merkst du halt so, wenn du wirklich komplett beschränkt bist auf das Geld und das, was du davon kaufen kannst für deinen Alltag, dann macht dich das nicht glücklicher. Und dementsprechend so, ja, weiß ich nicht, da ist halt noch was anderes. Aber andererseits ist es halt auch so, was willst du gerade sonst machen? Deswegen, ich bin fest davon überzeugt, wäre jetzt kein Lockdown die letzten Monate gewesen und kein Corona, dann hätte ich safe nie so viel gearbeitet, hätte mir wahrscheinlich auch nie so viel aufgebaut und würde auch nicht so viel verdienen wie jetzt gerade, weil ich einfach gesagt hätte, ich würde mehr reisen und bla. Und dann hebt sich das eine mit dem anderen wieder auf und dann sagt man vielleicht, okay, du hast zumindest, machst du jetzt aus der Situation das Beste und kannst dann vielleicht dadurch, was du dir jetzt erarbeitest, in ein, zwei Jahren, dir wieder mehr Freiheiten gönnen und hast vielleicht auch dann das Geld übrig, einen geilen Urlaub zu machen. Das erarbeite ich mir jetzt, was ich mir bald leisten kann eventuell. Und so ist es vielleicht bei dir gerade mit dem Bodybuilding, dass du halt gerade jetzt die Experience suchst in dem Bereich, dass du jetzt auch eigentlich die besten Voraussetzungen hast, weil du dich voll darauf fokussieren kannst, weil es gibt ja keine anderen Angebote. Es gibt ja eigentlich gar nicht so die Alternativen, was du jetzt gerade groß im Alltag machen kannst neben der Arbeit, außer deinem Bodybuilding. Weil da ist ja nicht diese Einladung für eine geile Urlaubsreise oder da ist ja nicht das Mädel, das dir sagt, komm, wir gehen mal 4 Wochen dahin, machen eine Weltreise so. Aber sobald das wieder geht, würde ich dir sofort sagen, mach das, weil so irgendwann macht dich kaputt. Mhm. So wenn du nur arbeitest oder nur trainieren gehst, so.
Absolut. Aber also das ist halt auch, das merkt man vielleicht jetzt auch noch gar nicht, aber so viel zu arbeiten, sein Leben nur dieser einen Sache zu widmen, die halt mega anstrengend ist und kräftezehrend, das merkt man vielleicht in dem Moment nicht, aber irgendwann merkst du, wie ausgebrannt du auch vielleicht von der Phase bist, die hinter dir liegt. Und das merkst du immer dann, wenn du dann auch mal die Zeit hast oder die Zeit nimmst, runterzufahren. Deswegen werden auch immer alle krank, wenn sie in Urlaub fliegen und sich frei nehmen und sich dann wundern, okay, warum reagiert mein Körper jetzt so? Ne? Weil du die ganze Zeit unter Vollspannung warst, die ganze Zeit Vollgas gegeben hast und jetzt dein Körper ultra krass runterfährt von jetzt auf gleich und ja, ich denke mal, das wird ähnlich sein. Aber ja, allein schon, weil du es auch angesprochen hast, ich arbeite ja momentan jetzt das erste Mal in meinem Leben ja so richtig. Das hört sich jetzt dumm an, aber ich habe ja studiert, ich habe mein Abi gemacht, letztes Jahr im Studium fertig geworden. Jetzt fängt das richtige Leben an sozusagen. Und eigentlich ist es auch ultra dumm jetzt so am Start von der ganzen Geschichte, wenn man auch sich selbstständig macht und das beschließt zu tun, dann so eine Bodybuilding-Wettkampf-Diät zu machen, weil die Prioritäten eigentlich eher auf der Arbeit liegen sollten. Und ich versuche, die auch so zu setzen und das alles miteinander zu vereinbaren. Aber ich merke.
Aber merkst du, dass deine Performance darunter leidet? Also bei mir ist jetzt eher das Gegenteil der Fall. Also ich merke halt dadurch, dass ich, ich mache jetzt nicht so eine krasse Diät wie du, bin aber auch gerade im Defizit, gehe so ein bisschen runter. Und je mehr das so fortschreitet, mehr merke ich, wie motivierter und mehr gepusht ich bin. Und das überträgt sich bei mir auch, die, das ist so eine Kampfgeist-Einstellung, weißt du? Dass man denkt, so jetzt erst recht so, weißt du? Also bei mir ist immer so, dass ich eigentlich noch krasser funktioniere dann darunter unter der Diät, weil irgendwie das alles noch mehr Struktur hat. Es ist nichts mehr random, man überlässt nichts im Zufall. Man macht einfach so alles so zu 100%. Die Ernährung, das Training zu 100%. Und dann machst du auch das andere noch besser eigentlich. Klar, es ist so ein krankhafter Modus irgendwie. Aber so ein paar Monate oder Wochen ist es eigentlich ganz geil, weil du merkst so, weißt du, dieses, ich auch gestern nach dem Beintraining, meine Beine taten schon weh, dann war ich aber doch noch eine halbe Stunde Cardio machen, so, was ich sonst gar nicht machen würde, würde ich sonst gar nicht machen, aber du merkst auf einmal so, wenn du das einfach willst, dann funktioniert der Körper noch mehr, also du merkst auf einmal, du kannst dir noch viel mehr abverlangen und am Ende kriegst du es trotzdem hin, wo du vorher denkst so, ja, mach doch jetzt mal einen Cut, mach doch mal Pause, du merkst auf einmal, nee, du kannst den noch mehr auf Hochtouren fahren, so den Körper, in allen Bereichen so. Ist ein geiles Gefühl, das geht auch nicht lange gut, so musst du irgendwann auch sagen, jetzt reicht wieder. Aber so für den Moment ist es ein geiler Push, so motiviert krass, wenn du merkst, so, du kannst überall nochmal krass aufdrehen wieder.
Ist es so der Punkt, es gibt halt keine Alternativen. Wenn du allem gerecht werden willst, wenn du alles am Laufen haben willst, dann musst du Vollgas geben und dann motiviert dich das auch, noch mehr zu leisten, weil du ja alles möchtest. So, du möchtest gut in Form sein, du möchtest deine Diät erfolgreich gestalten, du möchtest das auch nicht ein halbes Jahr machen, sondern in einer adäquaten Zeit mit deiner geplanten, mit dem geplanten Fortschritt, den du dir selbst setzt, den geplanten Ansprüchen, die du an dich selbst hast, durchziehen können. Und dann, klar, dann motiviert das und dann pusht dich das. Ich muss sagen, wenn ich so eine Diät mache, dann gibt es bei mir immer so mehrere Phasen. Am Anfang so, nach dem Aufbau, denkst du dir, oh, jetzt mal so eine Diät wieder, ne? So ein bisschen Bauchmuskeln sehen. Diese Initialmotivation, die ersten paar Wochen, läuft alles gut. Dann kommst du in so einen Flow rein, dann fällt dir die Diät auf einmal leicht, ne? Du hast deine Routine etabliert, du bist zum richtigen Drive, so ab Woche 3, 4. Das zieht sich auch dann teilweise länger durch, ne? Kommt drauf an, wie niedrig du Körperfett bist, wie lange die Diät geht, wie hoch dein Defizit ist, aber das kann ruhig mal 1-2 Monate gehen, wo du richtig im Fokus bist und durchziehst. Und jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nach so 3,5 Monaten Diät geht's wieder in die andere Richtung, wo man sich so denkt, eigentlich hätte ich schon vor 2 Wochen aufgehört, wäre es jetzt nur ein Minicut gewesen oder eine ganz normale Diät, um einen guten Body zu haben. Und jetzt wird's richtig hart, jetzt wird's richtig anstrengend, jetzt wird jeder Tag ein Fight, weil du jeden Tag schlapp bist, du hast keine Hochs mehr, du hast nur noch Tiefs, eins nach dem anderen eigentlich, du hast okaye Tage und du hast schlechte Tage und dann denkst du dir schon manchmal, kannst du das wirklich so auf Dauer durchziehen oder bringt das dir noch einen Vorteil oder beeinflusst das schon andere Lebensbereiche negativ und das ist bei mir schon jetzt der Fall seit 1-2 Wochen und dann kann so eine Diät, gerade wenn es auch in der Wettkampfdiät geht, nach einer Zeit auch krass belasten und ins Negative umschlagen, aber ich verstehe, was du meinst und das ja, das gleiche Gefühl oder ja, die gleichen Erfahrungen habe ich auch schon gemacht und jetzt auch in der Wettkampfdiät gemacht. Aber wenn ich jetzt merke, ich kann soziale Kontakte nicht mehr so aufrechterhalten, weil das zusätzliche Last für mich darstellt, ich kann mich nicht so mehr mit Problemen anderer beschäftigen, auf einer Gefühlsebene vielleicht, auf einer emotionalen Ebene, dann ist das ja, nicht cool und rückblickend, wenn man dann die Diät fertig hat und wieder normal denken kann, beißt man sich dafür vielleicht auch in den Arsch, weil man Beziehungen auf der Strecke hat liegen lassen oder weil man bestimmten Dingen nicht so gerecht geworden ist, wie man es gerne gehabt hätte. Aber ich denke, jetzt gerade ist es halt auch noch so eine besondere Situation, weil, wie gesagt, Selbstständigkeit geht los. Ich hab auch Sorgen einfach, die man auch immer hat, wenn man sich selbstständig macht. Jetzt habe ich letztens den Beitrag für die Krankenkasse so erfahren. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig in der gesetzlichen, wenn man mal den Prozentsatz
anguckt. Darfst du sagen, wie viel?
Ja, das sind was, 15% vom Einkommen. Ich glaube, eine Obergrenze liegt so bei einem.
Was, das sind immer 15%?
Also ungefähr 14 bis 16%. Also. In dem Bereich liegt das immer vom Bruttoeinkommen je Monat. Und ich glaube, okay, die Obergrenze liegt bei einem Cap von 6.000, 7.000 brutto. Und dann ist es ein Fixbetrag und der wird auch nicht höher, wenn du mehr verdienst im Monat. Und so viel muss man erstmal verdienen. Und dann denkst du dir auch so, yo, 40, also 30-40% Steuern, den Höchststeuersatz habe ich noch nicht. Also ich hoffe mal, ich muss da auch mal gucken, aber ich nehme stark an, es ist noch nicht so weit. Kannst du mal sagen, wann das ist. Und dann,
aber eigentlich müsstest du ledig und bla.
Logisch, aber das hängt ja auch vom, also vom Einkommen ab, ne? Wie viel Einkommensteuer man zahlt. Und da bin ich noch nicht, glaube ich, im obersten Spektrum. Würde mich sehr wundern. Dann wird es schon ziemlich gut laufen eigentlich. Da bräuchte ich mich hier nicht beschweren. Aber wenn man dann sieht, dass erstmal 500 Euro pro Monat einfach mal an Krankenkasse draufgehen, so viel.
Sind es echt 500?
Ja, so 400-500, denke ich, ist schon.
Ja, aber dann würde ich nochmal über eine private nachdenken. Da zahlst du doch noch einiges weniger.
Aber dann habe ich
und die hast Angst, Vorteile,
dass man dann. Ich bin noch so eingestellt, dass ich sage, solange ich jetzt nicht muss.
Ich habe es sofort gemacht, weil du hast ja auch nicht nur, zahlst du zumindest am Anfang weniger, hast halt auch die Vorteile, dass wenn du mal zum Arzt musst, auch drankommst.
Ich hab nicht die Eier, die du hast, das haben wir schon erörtert. Weil ich habe Angst, ganz ehrlich, wenn du...
Du hast eine falsche Grundeinstellung vom Leben.
Ich weiß. Aber ich bin halt, ich sag mal, eher Pessimist, weil ich Angst habe, krass auf die Fresse zu fallen. Und deswegen habe ich mich erstmal für die gesetzliche auch entschieden. Und
das ist das Schlimmste, wenn jemand selbstständig oder Unternehmer sein will und Angst hat, nicht Erfolg zu haben.
Ich weiß.
Das ist wirklich so. Ich kenne so viele Leute, die sich damit ihr Leben zerstört haben, weil sie seitdem immer noch geknechtet, also ich kann dir sogar Namen nennen, du kennst auch ein paar, die sind weiterhin geknechteter Sklave einfach und machen jeden Tag das, wo sie keinen Bock drauf haben und haben scheiß Laune und Depression und verdienen zwar ganz okay Geld, aber machen nicht das, was ihre Leidenschaft betrifft, weil sie es nie getraut haben und sich inzwischen sogar eingestehen, scheiße hätte ich mal, obwohl sie noch nicht mal 40 sind. Genau,
aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch nochmal was anderes. Ich habe mich ja dafür entschieden, meiner Leidenschaft nachzugehen. Sonst hätte ich nicht meinen Job aufgegeben, sonst hätte ich nicht gesagt...
Ja, aber du bist ja auch noch jünger.
Aber so bestimmte Sachen, wenn man sich dann überlegt, okay, nehmen wir mal an, in einem halben Jahr bricht doch ziemlich viel weg, dann kannst du nicht mehr oder nicht mehr so einfach in die... gesetzliche zurückkehren. Ne? Das ist ja schon der erste
Punkt. Ja, aber du kannst ja, ja, ich verstehe dich und alle anderen würden wahrscheinlich eher dir recht geben, anstatt mir, weil ich da so ein bisschen Kamikaze bin. Aber ich denke halt, du musst halt auch Plan B aufstellen, schon irgendwo, also ein Plan B, also zumindest als Selbstständiger macht das irgendwie Sinn. Klar, man sagt immer, wenn Plan A, aber du solltest zumindest gucken, was wäre, wenn, ja. Und dann solltest du zumindest eine leichte Idee haben, also gerade jetzt auch so in einer Zeit wie Corona. Hast du natürlich Glück, dass du jetzt nicht irgendwie was hast, was physisch ist, wie irgendwie ein Laden oder so. Aber ich glaube, egal was du machst in der Zukunft, auch wenn du sowas machst wie ein Restaurant oder eine Gastro, zeigen ja gerade die Zeiten jetzt, dass man sich nicht mehr zu 100% auf sowas verlassen kann. Deswegen würde ich auch nur, zum Beispiel ich persönlich, würde nur ein Restaurant oder eine Gastro oder irgendwas aufmachen, wenn ich wüsste, ich bin nicht zu 100% davon abhängig. Aber diese Einstellung hatte ich eigentlich schon immer. Natürlich ist es so ein Schlag ins Gesicht gegenüber denen, die einen Familienbetrieb haben und natürlich nur davon abhängig sind. Aber ich sage bestenfalls, zukünftig, wenn ihr überlegt, einen Café oder sowas zu machen, würde ich das auch nur noch so machen, wie, ihr kennst ja die ganzen Fußballer oder so, die da eine Dönerbude aufmachen, wie Podolski hat irgendwie eine Dönerbude in Köln. Hier der Großkreuz, der hat ein Restaurant in Dortmund. Ich würde auch nur noch diesen Weg wählen, dass ich sage, ich bin da nicht von abhängig oder zumindest nicht von 100% und mache das einfach aus Leidenschaft, weil ich würde nie wieder so, also gerade jetzt sollten alle daraus lernen, dass man sowas nicht in den Fokus stellen sollte. Aber alles andere, wenn du irgendwie gerade online was machst und du bist ja auch Content Creator, also die Nachfrage steigt ja, ist ja nicht so, dass die Leute sowas nicht mehr brauchen, sondern es wird ja immer mehr. Ne?
Ich, wie gesagt, schließe auch nicht aus, dass ich in einem Jahr mich dann privat versichere. Die Option steht ja noch immer im Raum, aber momentan bin ich einfach aufgrund der fehlenden Miete noch, die wahrscheinlich auch erst in einem halben Jahr, jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber 3-4 Monaten werde ich noch hier bleiben, auf jeden Fall, bis nach meinem Wettkampf. Gewohntes Umfeld, ich habe hier mein Gym, bla. Ne, dann Mieteinnahmen sind nicht vorhanden. Einnahmen, Ausgaben. Dementsprechend, ich kann das schon stemmen und das ist okay. Aber ich will dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Und sich jetzt schon auf eine private festzulegen, ist in meinem Kopf einfach noch nicht der richtige Step, aber das kommt vielleicht auch, wenn ich da Ich meine, man braucht auch Zeit ein bisschen. Man braucht ein bisschen Zeit, um sich da einzufinden, Routinen zu etablieren, Vertrauen in eine gewisse Sache zu haben. Du vertraust ja auch dem Coach nicht von 0 auf 100, 100%. Du willst ihn auch erstmal kennenlernen. Du willst ja auch erstmal gucken, funktioniert sein Trainingsplan? Hat der Ahnung, von was er da spricht? Sonst würdest du, ne, da willst du auch erstmal einen Probemonat machen. Ne? Machen wir auch so. Wir sagen nicht,
ihr müsst aber du musst halt auch eins wissen, Julian. Du zahlst, wenn 400, 500 Euro für eine gesetzliche Krankenkasse zahlst. Und du kriegst ja, das Ding ist ja, du kriegst ja keine Leistung. Ne? Das ist ja wirklich so. Du kriegst ja bei einer gesetzlichen so gut wie keine Leistung. Ja, du musst ja meist überall noch draufzahlen oder die übernehmen das und das und das, übernehmen die nicht. Und so, ich will hier gar keine Werbung machen, bestimmt, ich bin auch da kein Experte, aber das Einzige, was ich jetzt gemerkt habe, ich bin eigentlich so, sofort nach der, ich hatte übelst die gesetzlichen Nachzahlungen bei der AOK, weil ich mich auch nicht umgemeldet habe als Student ins Berufsleben, da musste ich irgendwie nochmal 4.000, 5.000 Euro nachzahlen. Ich habe das einfach so weiterlaufen lassen. Aus dem Grund, obwohl es mein Fehler war, war ich schon mal voll angepisst auf gesetzliche Kassen. Man ist einfach immer irgendwie angepisst auf gesetzliche Kassen. Und dann hatten die mir das auch so vorgerechnet und dachte ich so, ey, weiß nicht, wenn ich einen Arzttermin brauche, dann warte ich Wochen drauf und hier und da. Und da dachte ich, das gebe ich mir nicht. Und dann habe ich mich halt privat versichern lassen. Und es ist halt so krass, also es ist wirklich, es ist eigentlich nicht cool, weil das ist wie so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, aber wenn du merkst einfach so einen krassen Unterschied, wie du anders behandelt wirst. Ich habe wirklich so, wenn ich jetzt G1, jede ein, zwei Monate lasse ich Blut abnehmen, kontrollieren, auch wegen meiner Darmgeschichte, wegen Entzündungswerten und so. Ich gehe dahin, das Wartezimmer ist rappelvoll, die stehen Schlange wirklich und stehen schon, weil sie nicht mehr sitzen können, trotz Corona-Zeiten. Die haben Termine, ich gehe hin, sage, ja, ich komme einmal im Monat vorbei zum Blut abnehmen. Ja, Marc, nehmen Sie kurz Platz, Herr Gerke. Ich schwöre dir, ich sitze da nicht eine Minute. Herr Gerke, bitte. Mhm. Und alle gucken mich doof an. Und jedes Mal, und ich komme einfach random dahin, wann ich will, egal welcher Tag die Woche, egal welche Uhrzeit. Sogar manchmal schon, wenn die Sprechstunde eigentlich vorbei ist und die immer noch da warten, weil welche Termine verschoben worden sind. Alle gucken mich doof an und ich werde sofort drangenommen. Und dann denke ich, ja, das ist geil. Ja. Dann gehe ich auch gerne zum Arzt, aber ich habe keinen Bock zu warten. Beim Zahnarzt genau das Gleiche. So, du wartest normalerweise Wochen auf einen Termin. Dort rufe ich an, ja, kommen Sie morgen zwischen 12 und 13 Uhr. Wärst du gesetzlich versichert, würden die den Termin 3 Monate später geben. Und so ist es bei allen Sachen. Letztens Orthopäde war das Gleiche. Das Krasse ist, die wissen ja, dass sie dann abrechnen können, privat. Die Behandlung ist komplett anders. Die nehmen sich richtig Zeit auf einmal für dich. Die wissen, gesetzlich kriegen sie den und den Betrag. Ich war im Orthopäden, dann hat er mit mir Flossing gemacht, hat mir mit dem iPad, hat mir genau erklärt, hier, wie die Muskeln sind und hat mir das alles gezeigt, hat mir dann noch so eine Creme dazugegeben, weil er die auch abbrechen, das Flossingband hat er mir auch gleich mit dazugegeben. Gesetzlich, er hätte 5 Minuten drüber geguckt, hätte gesagt, hier, bla, tschüss. Es ist halt so ein krasser Unterschied. Ich will da keine Werbung für machen, ich kenne mich da auch nicht besonders aus. Ich zahle, das wird ja auch steigen, also ich zahle auch jetzt schon wieder 50 Euro mehr, als ne, der Betrag wieder trotzdem höher. Ist ja nicht immer, dass du günstig wegkommst. Je älter du wirst, wird es auch irgendwann recht teuer werden, auf jeden Fall. Aber andererseits musst du halt auch vielleicht das sehen, du wirst ja natürlich auch eher mehr gesundheitliche Probleme kriegen als weniger. Und ich hätte dann nicht, also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, diesen Terminmarathon, dass du da warten musst ewig oder da stundenlang im Wartezimmer, habe ich alles gemacht, dass du 1-2 Stunden im Wartezimmer sitzt und denkst, was vertrödel ich in meine Zeit.
Ich so, weißt du? Werde auf jeden Fall nochmal eine 1:1 Beratung bei Herr Christoph Gerke in Anspruch nehmen, was das angeht. In Zukunft.
Vielleicht werde ich noch so ein Versicherungsvertreter.
Ja, du kannst es schon gut anwerben, auf jeden Fall. was du jetzt nicht wolltest, ne? Ich verstehe den Punkt, auf jeden Fall. Ich muss aber ehrlich sagen, ich war in den letzten 3 Jahren 6-7 Mal beim Arzt. So, weißt du, dann denke ich mir, ich nehme es eh nicht in Anspruch. Brauche ich wirklich diese Leistung? Brauche ich diese Geschwindigkeit? Brauche ich diese...
Aber weißt du, was das Ding ist, ne? Ich kann es ja nur mal sagen, ich habe ja meine Darmgeschichte, die ich da habe. Es darf keiner zuhören von der Krankenkasse, die ich habe. Die hat sich ja erst in den letzten 2-3 Jahren so richtig geäußert, dass ich damit auch zum Arzt musste. Jetzt mal worst case, du bekommst so eine Geschichte,
ja,
wie ich mit dem Darm.
Dann wird es teuer bei der Privaten, ich weiß, ja.
Nein, du wirst gar nicht mehr reinkommen, die nehmen dich nicht
oder
mehr.
Oder so, oder das.
Du hast gar keine Chance mehr, in die private Krankenkasse reinzukommen. So, das ist das Ding. Klar, die können die auch, eigentlich theoretisch können die, glaube ich, auch irgendwann kündigen, wenn die sagen, ey, du nimmst es zu sehr in Anspruch. Aber das ist dann auch rechtlich wieder nicht so einfach für die, weiß ich nicht genau. Ja, aber wie gesagt, das ist halt so das Ding. Ich glaube, jetzt Status Quo würde ich sowieso gar nicht, die würden mich gar nicht mehr aufnehmen. Deswegen kann ich froh sein, dass ich überhaupt drin bin, sozusagen, weißt du?
Ja, also schwierige, komplexe Sache, über die man sich auf jeden Fall mehrmals Gedanken machen sollte, bevor man irgendwas tut. Deswegen habe ich jetzt noch keine nicht umkehrbaren Maßnahmen getroffen. Aber langfristig wäre das auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, solange man noch gesund, jung
und ja, jetzt spätestens, fidel ist. Julian, in 10, 15 Jahren kommen die Nachwirkungen von deinem Steroidkonsum.
Fuck, nein.
Wenn dann die ganzen Organe am Arsch sind und deine Leber- und Nierenwerte runtergehen.
Ist ja so lustig, ne? Also, ich habe mir gestern wirklich eine Stunde lang ein Video nebenher laufen lassen von einem Bodybuilder hier in Deutschland. Wir nennen jetzt, müssen jetzt nicht mehr den Namen nennen, aber ein Hardcore-Bodybuilder im Schwergewicht, der auch, ja, international Erfolg ein bisschen hat. Der war beim Osteopathen. Hat sich behandeln lassen. So, und also das sind ja eh schon so Leute, wo ich so denke, ich war auch mal beim Osteopath, aber der hat mir nur Scheiße erzählt. Das hat nichts gebracht, was er mir damals gesagt hat. Er meinte, ja, trigger mal hier, löst da mal das und da und bla.
Ist auch Osteopath egal. So eine Weiterentwicklung vom Heilpraktiker?
Ja, ja,
du musst dafür kein Medizin studiert haben.
Ich glaube, du musst schon irgendwas haben, aber es ist, also ich würde schon sagen, es ist kompetenter. Also ich würde mich kompetenter aufgehoben fühlen als bei einem Heilpraktiker, weil ich an so ein Bullshit nicht wirklich glaube. Ich bin da schon schulmedizinisch voreingenommen, sage ich mal, dass ich doch eher darauf mein Leben verwetten würde. Aber der war auch beim Osteopathen, der sagt dann, ja, die Disbalance zwischen rechter und linker Seite, die kommt vom Magen, weil der Magen da irgendwie unter Spannung steht und drückt und das dann, also da waren wirklich krasse Disbalancen, da war wirklich die rechte Seite so, also wirklich wesentlich dicker ausgeprägt als die linke, und der sagt ja, ja, das kommt irgendwie vom Magen und bla und da und zieht was und die Faszie und hier. Also ich halte das für höchst fragwürdig und bin da sehr, sehr skeptisch. Mag sein, dass das ein oder andere auf jeden Fall Hand und Fuß hat und auch wahr sein kann, aber boah, ey, also teilweise, was da für Aussagen getroffen werden, was da anscheinend Grund und Ursache für bestimmte Fehlstellungen und was weiß ich sein sollte, und da wird überhaupt nicht mal in Betracht gezogen, dass eventuell hartes, technisch fragwürdiges, falsches Training und bestimmte Substanzen auch eventuell eine kleine Rolle spielen.
Julian, hast du irgendwie einen kleinen Hehl auf so Bodybuilder und Hardcore-Bodybuilder oder was?
Also ich muss, nein, also ich persönlich guck mir das gerne an. So, ich feier Tim Budesheim, ich feier irgendwie einen Roman Fritz, ich feier das. Das ist geil anzugucken, das ist eine komplett andere Welt für mich, eine komplett andere Sportart auch teilweise, oder ist so, weil Natural Bodybuilding und Enhanced Bodybuilding haben die gleiche Basis, klar, aber es ist doch nochmal was grundlegend anderes, und das ist einfach krass, und jedes menschliche Auge findet abnormale und krasse Dinge einfach spannend, so, und deswegen guckt man sich das gerne an, aber man muss ehrlich sagen, so manche Aussagen, die manche Bodybuilder treffen, im Wissen, dass ihre Community zum Großteil natural ist und auch wesentlich jünger ist als sie und auch unerfahrener ist und die teilweise Infos von diesen YouTubern sich ziehen, und wenn die dann irgendwelche Sachen anwerben oder Aussagen treffen oder Advice geben oder was weiß ich, finde ich einfach unverantwortlich. Deswegen, ne, und man muss halt auch ehrlich sagen, im Naturalbereich, wo den Content, den ich konsumiere, ich gucke mir jetzt keinen Paul Unterleitner und auch keinen Johnny Münster an, aber
Sind die natural? Die fragen mich immer, ist der Johnny natural?
Das ist natürlich die andere Sache, aber den Content von naturalen Bodybuildern, den ich mir gebe, die sind häufig, weil eben auch weil sie viel weniger Register ziehen können, sie haben einen viel kleineren Bereich von Möglichkeiten, wo sie sich drauf spezialisieren können und wo sie dran feilen können, um das Maximum aus ihren Möglichkeiten rauszuholen. Und das ist eben Training, Ernährung und Regeneration und nicht irgendwie noch andere Dinge. Sind die auch oft viel aufgeklärter und versierter in ihren Ansichten und in ihrem Wissensstand, habe ich so das Gefühl, und auch viel differenzierter als jetzt so ein Hardcore-Bodybuilder.
Es gibt eine, ich wollte gerade sagen, aber eine Ausnahme gibt es, der da auch wirklich gut aufgestellt ist, ist Markus Rühl. Also ich habe letztens ein Video gesehen, eine Unterhaltung zwischen ihm und Matthias Botthoff, da habe ich auch bei YouTube drauf reagiert. Er sagte, das Problem, wieso wir in Deutschland nicht mal diese massiven Bodybuilder haben, ist einfach, dass die meisten einfach zu faul sind. Also die meisten haben einfach die auch, also auch Profi-Bodybuilder sind auch jetzt angesprochen von Markus Rühl, Leute, die wirklich auch wirklich auf der Bühne stehen, haben aber am Ende nicht die ausreichende Disziplin und sind zu faul, um halt tatsächlich dann auch 130 Kilo trocken auf die Bühne zu bringen. Das war so seine Aussage, dass er sagt so, okay, diese 10, 20 Kilo Muskelmasse mehr, Das liegt einfach an der Faulheit, ja, Julian. Also gesehen. Denkst du auch, dass du vielleicht ein bisschen zu faul bist? Sonst könntest du wahrscheinlich auch nochmal 20 Kilo Muskelmasse trocken drauflegen. Am Ende liegt es halt daran. Und du, vielleicht isst du auch nicht genug Reis, Hähnchen und Brokkoli. Also musst du vielleicht auch 25 Eier jeden Abend trinken. Rohe Eier. Und du musst wirklich auch mal deine Schmerzgrenze ins Training, weil sonst, sagt Markus Rühl, kannst du diese 10 Kilo Muskelmasse nicht mal drauflegen. Du bist einfach zu faul, hast keine Disziplin, Julian. Tut mir leid, also da könntest du heute Abend vielleicht mal 20 Eier mehr trinken. Das sind natürlich Aussagen, die evidenzbasiert sind, ja.
Also ich glaube, ich schmeiß Bodybuilding und mach dann doch lieber Seiltanz oder so. Also ich verstehe das. Ist absolut
richtig. Guck dich doch mal an. Also du bist ja noch nicht, mal die Hälfte von Markus Rühl auf die Bühne.
Waschlappen, safe, ist so.
Und jetzt brauchst du mir nicht erzählen, ja, vielleicht hat Markus Rühl ein bisschen Testosteron mal genommen. Hat der vielleicht mal so ein bisschen.
Aber nur im ärztlich empfohlenen Rahmen. Also nur, weil er
minimal
auch schon ein bisschen älter
wurde damals. Aber jetzt zu sagen, es liegt an Steroiden und so, dass er am Ende dann auch ziemlich breit war und vielleicht diese 10, 20 Kilo mehr auf die Bühne, das ist doch wirklich auch deiner Faulheit und also Disziplinlosigkeit geschuldet, dass du jetzt so solche Unterstellungen hier wieder in den Raum gedenkst zumindest. Also du hast es noch nicht ausgesprochen, aber man merkt dir vielleicht an, dass du denkst, nee, dass Markus Rühl doch andere Register gezogen hat, um 130 Kilo trocken
auf die Bühne zu bringen. Du hast absolut recht, 100% stimme ich dir zu. Aber jetzt nochmal Spaß beiseite. Ich glaube, das Thema, was er, also ist ja klar, dass er auch nicht natural Bodybuilder mit dieser Aussage angesprochen hat. Ist ja jetzt erstmal also ganz.
Er sagt aber vorher in dem Video, sagen beide, wir haben ja auch sehr viele junge Zuschauer. Oh Gott, ja. Apropos Verantwortung. Dann spricht das natürlich auch vor allem eine Zielgruppe an, die das sehr gut differenzieren kann und am Ende denkt, ja gut, dann bin ich einfach zu faul, wenn ich nicht 130 Kilo auf die Bühne bringe. Dann fühlen die sich alle als Lauch und am Ende greifen sie, weil sie verzweifelt sind, doch zu irgendwelchen illegalen Mittelchen. Eventuell fördert man mit solchen Aussagen auch bei Jugendlichen den einen oder anderen Fehler.
Ja, maybe. Ja, ganz vielleicht. Nee, maybe. Aber abgesehen von dieser, das haben wir auch schon oft angesprochen, diese Unverantwortlichkeit gegenüber seiner Community, sei es jetzt ein Max Matzen, der da auch mal rausgehauen hat und sich ja auch mal ein paar Sachen hätte sparen können, die er da so offen besprochen hat, aber es geht, ich glaube, ihm persönlich so darum, dass er halt diese Entwicklung, wo sich Profi-Bodybuilding hin entwickelt, und das ist eben eine ästhetischere Linie, weniger Masse-Monster, viel optisch ansprechendere Körper, natürlich ist Hardcore-Bodybuilding, Schwergewichts-Bodybuilding mit einem Big Ramy noch immer extrem massig und breit besetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber dieser Trend geht ja doch krass weg von so diesen Ultra-Viechern wie so ein Markus Rühl, Jay Cutler, wie
aber
weiß ich nicht.
Vielleicht und das, da mal eine Frage.
Da findet er, glaube ich, sich nicht wieder und findet das dann sehr kritisierenswert, was ich absolut nicht nachvollziehbar finde, weil das ist gesünder, es sieht besser aus und keiner will sich doppelt so viel reinballern müssen, bestimmte Substanzen nehmen müssen, die einen so aussehen lassen und seine Gesundheit damit noch mehr gefährden. Das will ja auch niemand. Also
aber ich wollte gerade sagen, Julian, was ist es? Einmal ist es nicht mehr die Ästhetik, die gewollt ist, also sagen die Bodybuilder, okay, das ist mir zu viel, so will ich nicht aussehen. Oder ist es vielleicht doch auf der anderen Seite, was du ja gerade gut gerade angesprochen hast, was ich vor allem auch denke, wenn du jetzt wie so ein David Hoffmann, so, da braucht man nicht drüber nachdenken, ob die nachhelfen. Jeder, der irgendwo auf dem Wettkampf vielleicht, der nicht naturalverbannt ist, wird nachhelfen. So, auch ein David Hoffmann und bla. Die werden alle nachhelfen. Trotzdem ist ja er ja auch in seinem Bereich, sagen wir, unter den Top 15, 20 auf der ganzen Welt. In der Classic Physik kann man ja so sagen. Oder ich weiß nicht, wie viel der Elfter oder was er jetzt geworden ist, wie auch immer. Ist auch egal. Das ist eine krasse, extreme Superleistung und ein riesen Respekt davor. Und ich finde, wenn dann Markus Rühl sowas sagt, ist es ja irgendwie auch voll die Häme gegenüber so einem, wenn er sagt, die sind zu faul und haben keine Disziplin. Jetzt ist doch die Frage, wieso sieht ein David Hoffmann aus, wie er aussieht? Und wieso ist nicht seine Motivation, vielleicht noch mehr oder noch in einer offenen Klasse zu starten? Und da denke ich, ist es jetzt, er sieht ja geil aus, also ich finde, es sieht wirklich ästhetisch aus. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr so geil aussehen, wenn es noch viel mehr wäre auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird ja auch ein David Hoffmann, der ist ja auch nicht dumm, oder ein anderer Bodybuilder auch denken so, ey, ist es das Gesundheitliche jetzt überhaupt wert, sich für 10 Kilo mehr Muskelmasse oder wie auch immer, sich noch mehr Dreck reinzuziehen in den Körper und dann am Ende wirklich mit 50 krasse gesundheitliche Probleme zu haben. Die haben ja auch alle Familie, Kinder inzwischen, weißt du, ist es ja auch eine gewisse Verantwortlichkeit, dieses Risiko einzugehen, nur um noch mehr zu wollen. Und ich glaube, das haben auch inzwischen zum Glück viele Bodybuilder verstanden, dass sie sagen, das ist meine eigene Verantwortung, ich gehe ein gewisses Risiko ein mit dem, was ich gerade schon mache, um da zu stehen, wo ich stehen möchte. Ne? Also ne, die werden ja auch komplett risikofrei, Doping geht nicht und Steroidkonsum und bla geht nicht. Aber ich denke schon, dass man gewisse Risiken vielleicht in der Schranke halten kann mit einer vernünftigen Kontrolle, indem man halt auch nicht extrem übertreibt. So, aber wenn du sagst, ich will in einer offenen Klasse bei Mr. O starten oder wie auch immer und das das Ziel ist, dann musst du ja wirklich alle Register ziehen. Dann musst du ja wirklich das nehmen, was du kriegst. Wie bei Rami wahrscheinlich auch. Wer weiß, was für Laborsachen, die er sich da täglich reinziehen muss, um da zu stehen, wo er ist. Trotz der Leistung natürlich. Und da, ich glaube, da ist auch wahrscheinlich ein Umdenken stattgefunden die letzten Jahre, weil das waren ja so die 80er, 90er, ich glaube vor allem die 90er oder Anfang 2000er, wo die halt so krass mutiert sind, à la Markus Rühl, wo man ja schon wirklich auch einen Unterschied gesehen hat bei dem Mr. O, wo aber auch dann in den letzten Jahren auch einige Todesfälle sind ja auch tatsächlich, es sind ja wirklich auch Bodybuilder, ehemalige oder wie auch immer, wirklich auch gestorben, so, also sind ja wirklich gestorben. Oder wenn du den Ronnie Coleman anguckst, ja, ist die Frage, willst du dann die zweite Hälfte deines Lebens so verbringen? Auch trotz der ganzen Respekt, kannst nicht mehr laufen, gar nichts mehr. Und das ist doch die Frage. Also willst du wirklich für 5 Jahre extrem Bodybuilding den Rest deines Lebens gesundheitlich komplett aufs Spiel setzen? Und ich glaube, so dumm ist halt einfach keiner mehr. So dumm ist halt keiner mehr. Du kannst ja, und das siehst du ja auch bei so einem Chris Bumstead oder wie der heißt oder so, so, natürlich wird er auch einiges sich oder sehr viel sich reinfahren, aber wahrscheinlich könnte er noch mehr, aber er sagt, okay, das ist jetzt, und das sieht ja auch noch geil aus. Es ist immer schwierig, der abzuwägen, der wird auch seine Risiken haben, klar, aber er weiß, ob die dann noch mit Öl oder was die dann noch alles machen, um dann halt so mutiert auszusehen, weißt du, was ich meine?
Also ich glaube, ja, ich weiß absolut, was du meinst und das ist absolut richtig, sehe ich 1:1 genauso. Ich denke mal, es ist sehr davon abhängig, was für Substanzen man nimmt. Diese Wachswampen und was weiß ich und dieser besonders krasse, prollige Michelin-Männchen-Look, den kriegt man halt nicht, wenn man bestimmte Substanzen weglässt. So. Und das ist auch sehr gut so, meiner Meinung nach, weil ich es sehr begrüße, wenn Bodybuilding in diese Richtung geht. Was er aber auch noch angesprochen hat und was, denke ich mal, gesundheitlich vielleicht sogar einen ähnlichen Einfluss hat, würde ich mal behaupten, ist dieses Training, was er kritisiert. Früher haben alle nur geballert, schwer und schwer und schwer und noch schwerer und noch mehr und intensiv und bla. Und jetzt, wo wir wissenschaftlich im Vergleich zu den 80ern, 90ern, 2000ern so viel weiter sind, ist es doch nicht ernsthaft seine Aussage, dass er meint, dass das Training jetzt weniger effektiv ist als das damals, nur weil man sich nicht wie ein Ronnie Coleman oder wie ein Markus Rühl mit seinem Training jeden Muskel zweimal abreißt in seiner Karriere, sondern einfach mit Köpfchen rangeht, schlau trainiert, den Prinzipien von Hypertrophie folgt und sein Training besser strukturiert und plant. Und wenn er dann also einfach nur sagt, ja, einfach nur ballern und schwer und drauf und du bist zu faul, was ist denn das für ein, also das ist selbst für Markus Rühl, muss man ehrlich sagen, der ja oft auch Spaß macht und so Scherzen aufgelegt ist und ironisch ist und provoziert. Selbst für Markus Rühl ist das eine unfassbar dumme und undifferenzierte Aussage und das ist einfach
ja, aber, sehr traurig. Aber Julian, sind wir mal ehrlich, glaubst du denn wirklich, dass, das werden viele überhaupt nicht nachvollziehen können, aber ich wage die These jetzt mal hier in den Raum zu werfen, glaubst du denn wirklich, dass ein Markus Rühl wirklich viel Ahnung hat von wissenschaftlichen Fakten bezogen auf Training, Ernährung? Der labert ja seit 30 Jahren die gleiche Scheiße, die ihm sein Trainer damals vorgesetzt hat. Also der hat sich ja wahrscheinlich selbst nie wirklich groß Gedanken gemacht zu seinem Training, sondern hat einfach das gemacht, was unter seinen Voraussetzungen einfach mal gut funktioniert hat, aber große Alternativen ausprobiert, so, er hat ja auch irgendwie das 5x5 in den Raum geworfen, so, wo du, also jeder, der ein paar Jahre trainiert, muss ja mit dem Kopf schütteln, wenn er hört, was so ein Markus Rühl, also da hat ja inzwischen jeder zweite McFit mehr Wissen über Fitness und Ernährung wahrscheinlich als Markus Rühl, so, ne, es ist auch gar nicht böse gemeint, wie gesagt, ich habe immer Respekt vor der sportlichen Leistung, aber jemand, der sich so äußert, der stellt sich ja selbst ins Abseits gegenüber einer gewissen Serie, der hat dann seine Zielgruppe, die Leute, die genauso stupide denken wie er, die auch nicht wirklich weiter denken können, die das wahrscheinlich ähnlich machen wie er seit Jahren und auch nicht bereit sind, sich mal irgendwie einen Kopf zu machen oder nachzudenken oder mal ein Buch zu lesen, aber von allen anderen wird er ja quasi eigentlich ausgelacht bei solchen Aussagen, da denkst du, Alter, ist ja wie so ein kleiner Junge, der noch nie was gelernt hat, so, ne, oder?
Ja.
Also es ist mein
mein sehe ich Ding. Absolut 1:1 genauso. Und das ist gerade, wenn man bedenkt, wie viele junge Fans er auch wahrscheinlich hat und Leute und also ich persönlich muss aber auf der anderen Seite die ganze Kritik jetzt ganz deutlich gemacht, die wir jetzt gesagt haben, absolut richtig. Alles, was wir jetzt gesagt haben, stehe ich 100% hinter. Und es ist einfach teilweise erschreckend, was da so rausgehauen wird. Auf der anderen Seite haben wir auch gemeint, muss man ihn zu positiv oder zugute halten. Es ist unglaublich unterhaltsam. Und wenn man so differenziert ist, wie wir jetzt, und das weiß einzuordnen, seine Inkompetenz, dann ist es unterhaltsam. Dann geht es ja auch irgendwo in diese Richtung Freak-Faktor noch immer und so ein bisschen mitten im Lebensstyle. Und man guckt sich das ja auch an, weil man sich denkt, holy shit, das hat er jetzt gerade nicht gesagt. Und das ist dann
ja, oder wie so ein Heiko Kalbach. Ja, das ist ja auch eher so eine Witzfigur eigentlich inzwischen. Aber du guckst dir das halt als Comedy halt an, genau. So weißt du. So in Ernst nimmt den ja keiner wirklich so, aber es ist halt Unterhaltung. Du guckst es halt gerne mal an, einfach um zu schmunzeln. So,
und ne? Sein Erfolg mit seinen 200.000-300.000 Klicks pro Video, die geben ihm ja auch recht. Ne? Also,
die geben ihm recht. Was und dann, wie gesagt, die Leistung fürs deutsche Bodybuilding wollen wir ja gar nicht abschreiben, aber man merkt halt so, wie manche alte Männer sich halt an ihre Vergangenheit klammern so und da irgendwie auch nicht loslassen können oder einfach mal bereit sind, irgendwie paar Gedanken weiterzudenken, so nach ein paar Jahren, weißt du? Also immer noch in ihrer kleinen Box denken und da auch nicht mehr rauskommen, so, ne?
Wie soll ich die Folge nennen? Irgendwie alte weiße Männer à la Markus Rühl, Rühlsche Weisheiten?
Boah, wir werden Hate kriegen, so, aber so, das Ding ist halt, wir sprechen einfach das aus, was wir denken, was wahrscheinlich viele denken, nur diejenigen, die das natürlich nicht so denken können und auf der anderen Seite stehen, werden dann wahrscheinlich jetzt hier wieder haten. Ja. Aber es ist auch eine Art von Aufmerksamkeit und das feiern wir ja. Das ist ja ganz gut.
Ist so. Okay. Ich würde sagen, zum Schluss machen wir noch einen kleinen Fragenticker. Wirklich nur 5-6 Minuten, kurz und knackig. Ich habe noch ein paar Fragen hier reingekriegt bei Instagram. Habe ich ja gesagt, alle Fragen, die reinkommen in den nächsten 60 Minuten, die beantworten wir noch. Okay. Also 6 Stück sind dabei. Jakob fragt, ist zu viel Eiweiß schlecht? Schon mal eine sehr kompetente Frage zu Anfang.
Also, ja, das ist gut, ihr wächst ein dritter Nacken.
Und Nippel, also in der Mitte im Brustkorb. Nein, also zu viel Eiweiß ist nicht geil für deinen Körper. Das Ganze muss auch gefiltert werden. Aber von was sprechen wir denn hier jetzt? Von über 5 Gramm pro Kilo Körpergewicht irgendwo da in den Sphären und zwar jeden Tag.
Er soll sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Genau. Friss einfach. Also so im Endeffekt wird der Körper das auch zur Energie dann einfach umwandeln und
ja.
Spätestens wenn du keine Kraft beim Training hast und merkst, dir fehlen die Kohlenhydrate, wirst du hoffentlich auch sagen, ich esse lieber wieder ein paar mehr Kohlenhydrate und auch ein paar Fette und nicht nur Eiweiß.
Genau, und deine Nieren, die sind jetzt nicht Spielzeuge, die wissen auch mit ein bisschen mehr Eiweiß umzugehen. Also gönn dir auf jeden Fall. Dann zweite Frage, beim Messen Oberarm und Oberschenkel anspannen, misst du gerade deine Körpermaße? Guckst du da ein bisschen Vergleich, wie wo verlierst du Fett, wo nicht? Machst du das gerade?
Ich muss ja gleich wieder zum TV-Dreh quasi, deswegen habe ich heute ein bisschen länger gebraucht, weil ich dachte, ich kann mich wenigstens mal rasieren, wenn ich ins Fernsehen muss. Und da haben wir jetzt ein Update heute und dann, ich mache einfach Brust und Bauchumfang an der dicksten Stelle eigentlich quasi, also Hüftbauchumfang und also auf Bauchnabelhöhe ungefähr ist das meist und Brustumfang. Und dann kann man noch Arme oder Oberschenkel nehmen, wenn du willst. So, aber das ist jetzt nicht auf Spannung, das ist einfach so, wie es ist, locker lassen.
Man muss halt da auch sehen, du machst das ja bei Menschen, die haben eine andere Körperkomposition, sag ich mal. Da ist jetzt auch nicht so viel Muskel da, der jetzt einen großen Unterschied machen würde, da geht auch viel Fett runter. Ich persönlich präferiere schon den angespannten Muskel, einfach an der dicksten Stelle, wenn du anspannst. Das ist für mich Referenz und
Das ist diese Penisvergleichmessung, dass du sagst, wie dick ist mein Bizeps. So, das habe ich sowieso noch nie gemacht, wahrscheinlich, weil ich nicht den dicksten Bizeps habe. Ja, aber auch so würde ich es nicht machen.
Same hier. Ich habe links das erste Mal letzte Woche unter 40 Zentimeter gehabt. Das war schon ein Schlag in die Magengrube, aber naja. Nächste Frage. Kann man Ausfallschritte als Ersatz für Kniebeugen im Trainingsplan einbauen? Fragt Flo.
Ja, kannst du machen, also kannst du unilateral trainieren, weil wahrscheinlich jetzt gerade auch, also du kannst quasi schwerer mit Ausfallschritten trainieren, momentan wahrscheinlich, wenn dir das Gewicht zu Hause fehlt, weil dann mach lieber Ausfallschritte mit dem Zusatzgewicht, wo du das Gewicht quasi auf die Beine verlagerst, unilateral, dann wirst du einen höheren Effekt haben, als wenn du mit weniger Gewicht Kniebeugen machst. Natürlich kommt immer darauf an, ob du jetzt mehr so eine Oberschenkelrückseite oder Vorderseite lastig trainierst. Da ist immer die Frage, so verlagerst du beim Ausfallschritt das Gewicht mehr nach vorne oder nach hinten, ob du mehr die Glutes mit drin hast oder die Quads. Da musst du einfach gucken, aber ich glaube, wenn du das auf dein Home-Training beziehst, machen Ausfallschritte wahrscheinlich mehr Sinn, weil du das einfach gerade intensiver machen kannst, wenn du keine Langhantel hast zu Hause.
Sehe ich auch so, ja. Dann noch eine weitere Frage von ihm. Was passiert, wenn man auf Erhaltungskalorien bleibt und ein Jahr lang hart trainiert? Was passiert dann? Naja, also du musst halt sehen, auch auf Erhaltungskalorien setzt du ja bestimmte muskuläre Reize und der Muskelaufbau, der dann hoffentlich stattfindet, wird nicht so ausgeprägt, nicht so optimal verlaufen, wie wenn du jetzt im leichten Überschuss isst. Aber dein Körper hat immer die Möglichkeit. Wie gesagt, bei dir nicht im optimalen Umfeld. Ich nehme an, du trainierst auch schon ein bisschen, du bist schon ein bisschen fortgeschritten, du hast jetzt nicht einen Körperfettanteil von 20%. Dann passiert auch sowas wie eine Rekomposition der Körperzusammensetzung. Dein Körper ist auch in der Lage, sich Energie aus den Fettreserven zu ziehen und dadurch ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Nicht optimal, aber es ist möglich. Und ich nehme an, du wirst Fortschritte machen, wirst Muskulatur aufbauen, aber jetzt nicht im besten. Unter den besten Voraussetzungen und auch nicht so viel, wie du vielleicht in einem kleinen Überschuss aufbauen
Vor
könntest.
allem, man muss ja auch sagen, Erhaltungskalorien musst du ja anpassen. Du kannst ja nicht sagen, Status quo sind meine Erhaltungskalorien, ich trainiere hart und die Erhaltungskalorien bleiben gleich. Du wirst ja
Genau.
bestenfalls Muskeln aufbauen und dann wirst du ja relativ schnell wahrscheinlich in ein Defizit rutschen, wenn du auch nicht deine Erhaltungskalorien wieder anpasst, ne? Dementsprechend, wenn du immer deine Erhaltungskalorien anpasst, kannst du ja theoretisch relativ normal in kleinen Schritten auch Muskeln aufbauen, weil der Muskel ja das bekommt, was er braucht. Aber das wird relativ schwierig, immer wieder deine Erhaltungskalorien anzupassen, weil du ja theoretisch dann eigentlich das Gleiche machst, was man macht. Das ist ja wie ein Lean Bulk quasi, dass du dann schon immer wieder 200, 300 Kalorien hochgehen musst, weil du tatsächlich auch durch mehr Muskulatur einen höheren Verbrauch hast. Deswegen ist es eigentlich die Idee, grundlegend ist Blödsinn. So.
Ja.
So, im Endeffekt, fahr einfach mit einem leichten Überschuss, wenn du aufbauen willst, und andersrum, wenn du abnehmen willst, das Gegenteil, leichtes Defizit. So, und ansonsten, das Beste ist halt immer die Waage, so, ne? Also ich bin ja quasi mit dem Intervallfasten auch auf Erhaltungskalorien, merke aber immer wieder, wenn ich so einen Minicut mache wie jetzt, dass tatsächlich meine Erhaltungskalorien sich auch über die Jahre ein bisschen anpassen. Also ich bin jetzt so, ich würde schon sagen, so bei 3 bis 3,5 bei den Erhaltungskalorien, das war aber auch mal weiter unten. Also ich war auch mal locker bei 2,8 bis 3 bei den Erhaltungskalorien, weil ich halt noch nicht so viel Muskulatur hatte zum
Und du
Beispiel.
musst halt auch sehen, du trainierst härter als früher. Du trainierst schwerer, bist stärker geworden. Und das darf man auch
Allein
nicht.
genau, der Trainingsenergieverbrauch steigt, ne?
Ja.
Oder wenn du noch Cardio natürlich machst, musst du auch mit einbeziehen. Also ich rechne das ja nicht gegen, weil viele mich mal fragen, wie sieht es mit deinen Aktivitätskalorien aus, rechnest du die gegen? Mache ich tatsächlich nicht, aber ich bin mir dem bewusst, wenn ich jetzt mehr Cardio mache, zum Beispiel war ich gestern nochmal auf dem Laufband, habe ich normalerweise 2,8 an Defizit, habe ich gestern nochmal ungefähr, bin ich gestern anstatt von 2,8 bin ich ungefähr auf 3,1 gegangen. Und habe nochmal für 300 Kalorien mir gestern einfach nochmal so Haferflocken, Schokomüsli reingefahren, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Carbs zu wenig sind und durch Cardio gehen auch die Carbs oder die Glucose raus. Das heißt, wenn ich heute trainiere, will ich auch Leistung bringen. Deswegen muss ich gestern nochmal so 300 Kalorien Carbs nachladen quasi, obwohl ich dann trotzdem leicht noch im Defizit geblieben bin durch das Cardio, dass ich zumindest heute, wenn ich dann später irgendwann nach Hause bin heute Abend, noch ordentlich trainieren kann, sonst ist der Speicher leer und ich habe keinen Spaß mehr. Muss ja, ich habe es im Hinterkopf, aber tracke das nicht gegen. Aber ich weiß ja ungefähr, wenn ich jetzt, ich sehe ja, wie viel Kalorien ich ungefähr verbrauche auf dem Laufband, das zeigt er mir ja an, so ungefähr. Pi mal Daumen weiß ich, okay, du musst jetzt nicht alles komplett holen, ne? Du willst ja auch einen Effekt durch das Cardio, aber zumindest wenn ich jetzt 300 Kalorien auf dem Cardio verbrenne, dann esse ich zumindest 200 abends mehr, so, ne, dass ich nicht komplett 700 Kalorien am Ende im Defizit bin oder 800, das ist dann zu krass ausfällt. Es ist so meine Kopfrechnung, aber die funktioniert und das funktioniert, ja, es klappt. Ich muss mich so mich da kaputt machen mit dem Gegenrechnen.
Genau, mache ich auch genauso, so ähnlich. Okay, dann noch zwei kurze Fragen. Live Hannes fragt, sind eure Resistance-Bänder schon mal gerissen? Also ich persönlich habe mir auch schon mal Widerstandsbänder gekauft vor Jahren und habe auch immer noch welche da. Natürlich, wenn die nach 2, 3 Jahren porös werden, das ist auch immer Gummi so, das ist ein Verschleißmaterial, das nutzt du jeden Tag. Kann schon mal passieren, wenn du irgendwie an einer scharfen Kante hängen bleibst und das so einen Mikroriss hat, dass es sich dann auch nach 10, 20 Mal weiterem Nutzen langsam reißt und vielleicht auch mal dir ins Gesicht schnallst. Aber in der Regel, wenn du es gut behandelst, hast du so mindestens ein bis zwei, drei Jahre Spaß an diesen Bändern, da sollte nichts reißen. Muss natürlich gucken, dass dein Ständer, wo du es dran befestigst, keine scharfen Klingen hat oder irgendwie Ecken hat oder rau ist oder irgendwas in der Richtung, weil dann passiert es natürlich eventuell schneller.
Ja, sicher. Also ich hab ja meine, die habe ich ein halbes Jahr so ungefähr getestet vorher und da war nichts. Allerdings muss man sagen, das kann man nie ausschließen. So eine Regel sagt man immer, egal wo man was produzieren lässt, 5% von 100 sind Produktionsfehler. Das heißt, es kann theoretisch sein, wenn man es halt beim Verpacken oder ich das nicht merke, dass auch mal ein Riss schon durch die Produktion drin ist. Das kannst du nie ausschließen. Es hat, klar, in dem Fall ist es eine scheiß Qualität, aber das kannst du nicht ausschließen. Das hast du bei allem, was du produzierst, hast du ungefähr 5% können Produktionsfehler sein. Das kannst du nie ausschließen, weil das immer so ist in der Produktion. Und ich hatte jetzt von den 100 Bändern, das waren zwei Stück, glaube ich, wo was zurückkam, wo ich das dann ausgetauscht habe. Weil da war irgendwie nicht ein Riss, sondern da war irgendwie so irgendwas drin, wo du, wenn du es gezogen hast, das irgendwie so, ne, das war ein Produktionsfehler einfach. Bei mir habe ich jetzt 2% gehabt. Und wenn du sowas halt bekommst, aber keiner checkt, weder der Verkäufer noch du, dann kann es natürlich sein, dass es eher reißt. Das kann natürlich auch bei Amazon passieren oder egal, wo du es kaufst. Aber in der Regel hast du ja, also ich zum Beispiel kann TÜV Süd-Siegel, also die werden ja auch teilweise dann geprüft, also das kriegst du ja dann. Ja. Das kannst du vorher abchecken auch vorher.
Okay. Gut, und die letzte Frage, ja gut, wobei, das ist eigentlich so banal. Rudern / Cardio gut für Muskelaufbau. Ich glaube, die Frage ist schon 10.000 Mal beantwortet.
Das ist so, wie wenn du halt joggen gehst oder Fußball spielst für Beinmuskelaufbau, das ist Blödsinn.
Also mach wenn
also, dann. Es ist besser als nix, aber das ist halt nicht der Reiz. Du steuerst andere Muskelfasern an. Vor allem ist die Frage, was willst du beim Rudern? Also Rudern, denken immer viele, es ist wie bei einer Rudermaschine, aber bei Ruderergometer hast du mehr Beinarbeit als Rückenarbeit tatsächlich, weil du diesen Schlittenrutschen immer tatsächlich mehr Beinarbeit hast.
Ja, also generell Cardio-Training ist nicht der richtige Reiz, um Muskulatur aufzubauen. Hast du schon mal einen Langstreckenläufer gesehen, der irgendwie auf die Bodybuilding-Bühne gehen könnte, jetzt mal ganz extrem gesagt, nein. Es sind einfach nicht die Reize, die du benötigst. Und wenn du in dem Sinne fragst, gut für Muskelaufbau, ob es irgendwie den Muskelaufbau supporten kann, klar, es kann irgendwie dein Herz-Kreislauf-System verbessern, es kann den Blutfluss erhöhen, es kann teilweise, wenn du es ganz, ganz low machst, wenn du spazieren gehst, auch ein bisschen die Regeneration vielleicht verbessern, was aber auch sehr fragwürdig ist, ob da nicht einfach eine Mütze Schlaf extra oder ein Mittagsschlaf besser wäre zum Beispiel. Guck halt, dass du nicht zu intensives Cardiotraining machst und dir damit einfach die Regeneration kaputt schießt. Deswegen Low-Intensity, Steady-State-Cardio ist so das Stichwort hier. Und dann passt das auch. Und dann kannst du beides machen. Aber Fokus auf Krafttraining. Gut. Ich würde sagen, wir sind auch durch mit der Folge soweit. Kurze, knackige Stunde. Doch ein bisschen länger geworden. Du musst jetzt gleich noch zum Dreh. Ne?
Ja, ich muss gleich nach zu der Mira nach, ich glaube, ich weiß nicht, Marzahn oder Hellersdorf. Da fährst du eine Stunde. Genau, so Update. Ja. Mal gucken, vielleicht das Training noch ein bisschen anpassen und dann wird es hoffentlich bald ausgestrahlt. Ich hoffe mal, es ist jetzt Mai oder so. Dann bei Punkt 12 bei RTL. Mal gucken, ob es dann noch weitergeht.
Wenn es soweit ist, lassen wir euch das wissen, wenn wir wissen, wann das kommt. Und dann könnt ihr mal.
Ja.
Görki.
Aber es ist eigentlich immer relativ easy. Also es ist immer echt easy. Denk, beim ersten Mal machst du immer im Fernsehen immer so Gedanken, so was ziehst du an, gehst du zum Friseur und inzwischen bin ich so,
immerhin hast du immer dich rasiert, Gleiche. Da bist du schon mal weiter als ich.
Genau, oder? Da dachte ich so, komm, wenigstens kannst du dich rasieren heute mal.
Ja, top. Okay, naja. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch und ja, abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, müssen wir mal dazu sagen. Ne? Guckt da mal vorbei, jede Podcast-Aufnahme auch nochmal in Videoform für euch und genau, ansonsten Fitnessanleitung abchecken, fitnessanleitung.de und unseren Instagram-Channel abonnieren und ja, damit wäre die Werbung auch abgehakt. Ich würde sagen, macht's gut. Bis nächste Adios. Woche. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen. It's a strange affection. It's too much to ask for. It's too much to ask for.